die Aufnahme.
Ja, die meisten werden schon wissen, wer ich bin. Nämlich der, der dieses Buch auch geschrieben hat hier, Die Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen. Eigentlich geht es da drin viel mehr um Jesus-Geheimnisse als um böse Geheimnisse. Das gefällt mir ganz gut an diesem einen Buch, dass das so ist. Und einige von euch haben das wahrscheinlich schon gelesen. Wer kennt das Buch? Ja, also kann sich noch steigern, aber ganz gut.
Du hast genügend dabei, habe ich.
Ja, ich habe natürlich einige Bücher dabei, hinten auf dem Büchertisch. Könnt ihr die alle euch angucken und finden. Ist auch auf Englisch übersetzt worden. Ist natürlich für einen Autor ein großer Moment, wenn ein Buch auch auf Englisch in einer anderen Sprache rauskommt. Ja, ich bin 51 Jahre alt und ich habe mich vor langer, langer Zeit mit 15 Jahren bekehrt und war so ein suizidaler Jugendlicher, der irgendwie schon so dachte, irgendwie alles losgegangen ist, ist schon alles zu Ende und das Leben ist ätzend und böse und gegen mich und so weiter. Ja, und dann habe ich mich bekehrt, weil mein bester Freund sich bekehrt hat. Ich dachte mir, wenn der sich bekehrt, dann bekehre ich mich auch. Manche machen das so, habe ich festgestellt. Ja, jedenfalls bei diesem Freund, dem sein Leben wurde besser wie meins. Und das hat mich dann doch beeindruckt. Und dann habe ich mich auch bekehrt. Oder ich habe gebetet und gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt. Das berühmte Gebet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, zeig es mir. Hat das auch jemand von euch so gebetet? Man kann dieses Gebet auch eigentlich immer weiter beten. Jesus, zeig dich mir. Man empfängt das Reich Gottes nämlich durch Sehen und nicht durch Arbeit. Sehr wichtig, besonders für Deutsche, die doch sehr auf die Arbeit schauen, die Gemeindearbeit. Na, wir lassen uns nicht unterkriegen mehr. Es hat auch seine Vorteile, sehr gut bemerkt. Aber das Reich Gottes empfängt man, wie gesagt, nicht durch, man kann es nicht erarbeiten, was für manche Christen eine bittere Pille ist, muss man sagen, weil sie sehr viel tun und anscheinend so wenig dabei rumkommt. Weil es kann sein, dass ihre Augen immer noch zu sind. Und Jesus hat das zu den Pharisäern auch gesagt, weil ihr meint, ihr seht, aber ihr seid blind, kann euch nicht geholfen werden. Und die waren ja nun sehr intensiv dabei und haben die Bibel studiert jeden Tag und waren also sehr ernsthaft darin und vielmehr wie wahrscheinlich die allermeisten von uns waren die da engagiert und so. Und doch sagt Jesus, ihr seht nicht. Ihr seht nicht, was vor Augen ist. Ihr seht nicht. Die haben diese Frau zu Jesus gebracht, da im Ehebruch ergriffen, ganz alleine natürlich wurde die da ergriffen im Ehebruch und wurde dann dahin geschleppt vor Jesus und sie haben das dann auch getan, um ihm aufzulauern, also interessante Haltung, die sie haben. Ne? Wir wollen irgendwie jemand dazu bringen, einen Fehler zu machen. Wenn er einen Fehler macht, dann ist er dran. Hast du Angst, Fehler zu machen, weil du dann dran bist? Nee? Naja, manche schon. Ne? Was will er hören? Ja oder nein? Ja. Naja, und dann. Und sie sahen in dieser Frau nur die Schuldige. Sie sahen in dieser Frau schon mal keinen Menschen mehr. Sie war ein Fall. Kein Mensch. Ein Fall für das Gericht, ein Fall für die Steinigung. Sie war nicht mehr ein Mensch, sie war wie jetzt eine Akte, wie ein Fall, der jetzt verhandelt wird und jetzt kann man die umbringen. Und das fanden die total richtig. Ne? Das sind sehr gute, in der Bibel beschlagene Männer, die finden das echt super. Lass uns die Frau umbringen. Ich meine, es ist schon irgendwie krass, oder? Und Jesus sieht das ganz anders. Jesus sieht in ihr den Menschen und denkt sich, wie kann man diese Frau retten? Wie kann man sie vor der Horde der Wölfe retten? Dann schrieb er dann etwas da in den Sand und da gibt es viele Fragen, was er wohl da hingeschrieben hat. Manche denken vielleicht den Namen von dem Pharisäer, der mit ihr die Ehe gebrochen hat. Aber jedenfalls hat er irgendwas dahingeschrieben und zumindest hat er Zeit gewonnen, um zu sehen, was können wir sagen, um diese Frau zu retten. Ja, wir kennen die Geschichte, er sagt dann, wer dann ohne Sünde ist von euch, der kann ja dann anfangen mit dem ersten Stein. Und dann dachten sie sich, naja, was machen wir jetzt? Wir wollen die Frau umbringen. Das ist ja auch richtig. Aber wenn wir jetzt den Stein werfen, dann behaupten wir damit, wir wären sündlos. Das denken wir zwar über uns, aber das kann man nicht so nach außen, kann man das nicht so, also das sähe zu selbstgerecht aus. Denn selbstgerecht war die ganze Sache ja auch. Und die Selbstgerechtigkeit wollte Jesus ja nun auch ans Licht bringen. Ne? Das Böse in den Frommen nannte sich Selbstgerechtigkeit. Schon mal gehört? Wir haben damit eine ganze Menge zu tun und es sieht so fromm aus und so gut aus. Und es ist bereit, über Leichen zu gehen. Schon mal erlebt in der Gemeinde? So, dass man über Leichen geht, vor lauter Recht haben? Das geht ganz leicht, das geht ganz schnell. Und die Gemeinde, der Weg der Gemeinde ist gesäumt mit Leichen. Muss man mal so sehen, ja. Leute, die einfach wirklich so böse oder so hart behandelt wurden, dass die kollabiert sind. Die sind einfach seelisch zusammengeklappt. Sind verstört, sind zerstört, fühlen sich ausgeschlossen, verachtet, abgelehnt. Und da sie sowieso schon so viel Ablehnung in sich haben, hat ihnen das dann den Rest gegeben. So wie diese Frau wohl auch, die mit Ehebruch ergriffen wurde. Vielleicht war sie auch voll von Minderwertigkeit und voll von ja, Selbstverachtung. Ja, Jesus fragt sie dann, haben sie dich jetzt also nicht umgebracht? Und ja, die sind alle weggegangen. Die sind alle weggegangen, die haben mich nicht umgebracht. Und dann sagt Jesus, dann bringe ich dich auch nicht um. Dann kannst du, dann geh und sündige hinfort nicht mehr. Und wird die das dann tun oder nicht? Wer wird das kontrollieren? Die Pharisäer werden das schon sicherlich kontrollieren und auch kontrollieren wollen. Habt ihr gemerkt, in der Gemeinde gibt es manchmal viel Kontrolle. Kontrolle. Man glaubt dir nicht, dass du irgendwas kannst. Es muss kontrolliert werden. Und das kann auch manchmal gar nicht so offensichtlich sein. So diese Kontrolle, das ist so unauffällig und oft ganz getarnt und man merkt es oft gar nicht so richtig. Und doch sind Kontrollmechanismen da, die versuchen rauszufinden, wie du dich wirklich benimmst. Und eigentlich gibt Jesus dieser Frau Vertrauen. Ne? Er sagt, geh mal und sündige nicht mehr. Auf Wiedersehen. Es liegt bei dir. Nicht bei mir. Es liegt bei dir. Wie du dein Leben lebst. Wie du dein Glauben lebst. Wie du mir folgst. Oder nicht. Es liegt alles bei dir. Das finde ich ein interessantes Prinzip. Selbstverantwortung. Selbstverantwortung. Ich nehme nicht die Verantwortung von dir weg, weil ich bin ja die Gemeindeleitung. Und weil du ja keine Ahnung hast und weil du ja überhaupt auch dumm bist und weil du auch gar nichts auf die Reihe bringst, werden wir dich kontrollieren zu deinem Schutz. Das muss echt nicht sein, ne? Aber manchmal ist das so. Und manchmal ist dieser pharisäische Geist eingedrungen auch in die Kirche. Sieht aber genauso gut aus wie bei den Pharisäern auch. Es sieht richtig aus. Es ist aber falsch. Die wahre Kirche, die wahre Gemeinde ruht auf Vertrauen. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Das wäre mal gut an der Stelle gewesen. Weil das ist sehr wichtig. Wenn es nicht mehr auf Vertrauen beruht, Worauf beruht es denn dann? Pflicht und Kontrolle und Zwang und auf vielen finsteren Dingen. Aber was Jesus will, ist Vertrauen. Stimmt's? Er will, dass wir ihm vertrauen. Und zwar ohne, dass er uns zwingt und ohne, dass er die Peitsche hinterm Rücken hat und ohne, dass er uns ständig bedroht und ohne, dass er uns gängelt und ohne. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Aha, geht das auch? Geht das auch mit Güte? Ja, das haben die Pharisäer bei der Frau nicht gewusst. Es könnte sein, die Frau würde umkehren durch eine Erfahrung von Güte. Gott ist gütig. Er hat keine Lust daran, jemanden fertig zu machen oder unter Druck zu setzen oder zu zwingen oder zu gängeln oder. Was das Böse am allerliebsten macht, ist, das Bild Gottes zu entstellen. Wir sehen ihn nicht, wie er wirklich ist. Wir sehen ihn durch so viele Filter, durch so viele Brillen von Theologie, jahrhundertelanger Theologie und von ja, einem Gottesbild, das uns vor Augen gemalt wurde, eines fernen Gottes, eines strengen Gottes, eines richtenden Gottes, der eigentlich ganz anders ist wie Jesus, wie wir das in den Evangelien sehen. Im Grunde haben wir, und hört euch das gut an, wir haben uns ein Gottesbild verkaufen lassen, das uns das Fürchten lehrt. Und etwas in dir möchte im Lobpreis vielleicht manchmal sich freuen wie ein Kind. Und dann sagt etwas, na, freu dich nicht zu früh. Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Ja? Ich habe schon viele Leute getroffen, die haben mir gesagt in der Seelsorge, dass sie sich nicht trauen, sich zu freuen. Aus Angst vor Enttäuschung. Was ist das? Ja, das ist furchtbar. Und so ist das. Angst vor Enttäuschung. Angst, dass es alles doch nicht so gut ist, wie es klingt. Und das ist, was das Böse gerne macht. Es malt uns ein Gottesbild vor Augen, das hält uns auf Distanz. Sehr wichtig, es hält uns auf Distanz. Nicht zu nahe kommen. Achtung, heiliger Sperrbezirk. Hier ist die heilige Linie. Wenn du da drüber gehst, dann gnade dir Gott. So, Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, all ihr Heiligen und Sündlosen, und eure Seelen werde ich erquicken. So, das haben wir aber draus gemacht, oder? So richtig zu ihm kommen, ja, das geht doch nur, wenn wir also wirklich, wirklich schon sehr Mühe geben und wenn wir doch wirklich also uns bewährt haben und so. Aber dass die Qualifikation ist, mühselig und beladen zu sein, das will uns ja nicht in den Kopf. Ne? Aber Jesus will die Mühseligen und Beladenen haben. Deswegen dauert es manchmal so lang, bis du zugibst, auch du bist mühselig und beladen. Und dann sagt Jesus, kommt her zur Kirche, alle die ihr. Kommt her zur Gemeinde. Kommt her, kommt irgendwo hin. So sehr wichtig, er sagt, kommt zu mir. Kommt her zu mir. Wie nah kann man ihm kommen? So, die Frage der Nähe ist für uns alle eine völlig super entscheidende Frage. Wie nah können wir ihm denn kommen? Ja, und dieses sehr verbreitete Bild von Gott, dass er eigentlich bedrohlich ist und dass er eigentlich, wenn wir ihm ganz nahe kommen, erstmal mit unseren Sünden hier eine Sündenabrechnung uns vorlegt und erstmal hier schwer mit uns ins Gericht geht, Das ist, warum so viele Christen gar nicht so nahe kommen. Ne? Wir sollen kommen zum Thron der Gnade, heißt es. Kommt zum Thron der Gnade. Und dort könnt ihr die rechtzeitige Hilfe für alles, 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 für alles empfangen. Die rechtzeitige Hilfe für alles. Was fehlt in deinem Leben, wenn du mal genau hinguckst? Die rechtzeitige Hilfe für alles, ne? So, also da wäre es am Thron der Gnade. Und warum kommen die Christen nicht zum Thron der Gnade? Weil sie sich fürchten. Nur weil sie sich fürchten. Nur weil sie denken, an diesem Thron, ja, da gibt es aber erstmal hier eine Standpauke. Da wird erstmal, ne, hier wird erstmal klar gemacht, was ich für ein Sünder bin. Und das ist fatal, also das ist ganz fatal. Wir sollen kommen, Jesus hat ja die Sünde aus dem Weg geräumt, damit wir kommen. Und zwar so nah es überhaupt nur geht. Ne? Du kannst auch bis auf den Schoß kommen, du kannst bis in Jesus reinkrabbeln, du kannst so dermaßen nah kommen, das hast du ja noch nicht gewusst. Und das ist der Weg, es geht um Nähe. Das ganze Evangelium geht um Nähe. Das braucht Vertrauen. Und wenn das Vertrauen erschüttert ist, kommen wir nicht nah. Weil dann haben wir ja Angst, dann sind wir uns nicht sicher. Dann kommen wir nicht. Also müssen wir uns sicher werden. Bist du dir sicher? Bist du dir gewiss? Ist Jesus eine Gewissheit für dich? Da kann ich und da soll ich immer kommen. Da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Ich bin in dieser Gnade, in dieser Güte zu Hause. Ich lebe da. Das ist also, ich lebe da. Das ist nicht, dass ich hoffentlich in meinem Leben einmal dahin komme und ein Häppchen hole, sondern da lebe ich. Das ist mein Zuhause. Ich gehöre dahin. Ich weiß, ihr wisst das alles. Ich weiß das auch alles. Aber wir haben einen großen geistlichen Krieg um Nähe. Wie nah kommst du? Und je näher du kommst, desto mehr verwandelst du dich in sein Bild. Amen.
Amen.
Geht die Bibel nicht so los? Wir sind geschaffen in seinem Bild. Und wenn wir ihm ganz nahe kommen, dann sehen wir ihn, wie er ist. Und in ihm sehen wir auch uns, wie wir sind. Denn wir sind geschaffen in seinem Bild. Ja. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis sind zwei Seiten einer Medaille. Du kommst ihm nah und du erkennst ihn, erkennst du auch dich. Das geht Hand in Hand. Und viele Leute suchen auch verzweifelt, wer bin ich, wer bin ich. Würden sie ihm nur näher kommen, würden sie mehr auch von sich selbst erkennen. Wer sie wirklich sind. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir wieder normal. Wir kommen dann wieder in dieses Bild zurück. Ja? Wir sind von diesem Bild abgewichen. Jetzt kommen wir nahe zu ihm. Wir sehen ihn wieder. Diese Nähe, die durch die Sünde verdorben und verstellt war, diese Nähe ist jetzt wieder hergestellt. Wir können wieder nahe kommen und wir können ihn, weil wir so nahe kommen, auch wieder sehen, wie er wirklich ist. Und wenn wir ihn dann wieder sehen, wie er wirklich ist, werden auch wir wieder, wie wir wirklich sind. Das geht Hand in Hand. Siehst du ihn, wirst du du. Das ist wirklich, das ist das Ding, ne? Und wir haben in 2. Korinther 3 diese wunderbare Bibelstelle, da heißt es doch, dass der Heilige Geist, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit. Welche Freiheit? Ja, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Nein. Du hast die Freiheit, steht da, ihn anzuschauen, unverhüllt. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit und wir schauen ihn an mit aufgedecktem Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Das ist der Schlüssel. Wir schauen ihn an von Angesicht zu Angesicht und werden von diesem Anblick, dieser Nähe, diesem sich anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen Lust auf Herrlichkeit?
Amen.
Was muss ich dafür tun? Ja, was muss ich dafür tun? Du musst kommen. Ja, wie kann ich kommen? Du musst es wollen. Wie kann ich es wollen? Indem du verzweifelt bist. Ist jemand verzweifelt? Nimm deine Verzweiflung als einen Motor, ihm hinterher zu sein und zu sagen, ich will dir nahe kommen, viel näher. Und wir haben auch in Deutschland eine Theologie, die jahrhundertelang dafür gesorgt hat, dass die Menschen Gott nicht nahe kommen. Immer auf Abstand bleiben. Und am besten noch die Priester dazwischen. So eine Kaste dazwischen geschaltet, die Profis, die Experten, die Zuständigen, die regeln das für uns. Gegen eine kleine Gebühr. Versteht sich. Aber das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, dass wir gegen eine kleine Gebühr die ganze Sache abgeben an irgendeine Priesterkaste. Ja. Sondern wir müssen jeder für sich selbst in diese Nähe zurückkehren. Und deswegen ist der Teufel immer, ihm ist immer dran gelegen, dieses zu vereiteln, dass du bloß nicht in seine Nähe kommst. Bei den einen Leuten macht er das durch Probleme, bei den anderen durch Erfolge. Es kann dich so vieles von seiner Nähe ablenken. Ne? Aber das Wichtige ist, wenn du das begreifst, dann hast du den ganz großen Schlüssel des Evangeliums, hast du dann begriffen. Ne? Jesus hat diesen Bund geschlossen, ja? Einen Bund. Er sagt zu den Jüngern, mit Sehnsucht hat mich verlangt, dass wir uns verbünden. So, wir, ihr und ich, ich und ihr und wir machen ein Ding, wir gehen einen Weg, wir schließen uns zusammen wie die Ritter der Tafelrunde, wir werden eins. Und Jesus geht darin sehr weit, ja, er sagt, der Weinstock und die Reben, ne? Er sagt, ihr in mir, ich in euch. Ich meine, das ist schon sehr nah, würde ich sagen, oder?
Amen.
Er in mir und ich in ihm, er in meinem Leben, ich in seinem Leben, er in meinen Angelegenheiten, ich in seinen Angelegenheiten. Ich meine, das ist es, worum es geht. Mensch und Gott werden eins. Ja, aber der heilige Gott. Ja, ist doch wunderbar. Lass ihn so heilig sein, wie er nur heilig sein kann. Wenn du ihm nahe kommst, wirst auch du heilig. Aber nicht mit deiner Heiligkeit, sondern mit seiner Heiligkeit. Das ist ja das Schöne. Ne? Wenn deine Kinder dir nahe sind, sprechen die nach einiger Zeit deine Sprache. Wie haben die gelernt? Welche Kurse haben die besucht? Welche Schulen haben die durchlaufen? So eine komplizierte Sprache zu lernen. Und dann sprechen die einfach, und zwar genauso wie du. Gleicher Akzent, gleiche Art. Man könnte meinen, die wären von dir. Ja. Und das ist das, aber es ist etwas, das geschieht durch Nähe, stimmt's? Es geschieht alles durch die Nähe. Ich möchte es euch am liebsten einhämmern, weil es ist so wichtig. Das Evangelium ist ein Evangelium der Nähe. Gott und Mensch wurden einander entfremdet durch die Sünde. Und der Teufel hält die Entfremdung auf vielerlei Wege aufrecht, damit wir nie wissen, wie der wirklich ist und damit wir dadurch auch nie wissen, wer wir wirklich sind. Und auf diese Weise ist alles gelähmt und blockiert und nichts funktioniert. Ja. Und jetzt stellt euch vor, Jesus hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass du diese Nähe wieder haben kannst. Der hat sich ja mit dem Teufel angelegt. Der hat gesagt, okay, ich bezahle den Preis. Der ist in das Kaufhaus des Teufels gegangen und er hat dich in seinen Einkaufswagen getan und er hat an der Kasse den Preis bezahlt. Jetzt gehörst du ihm. Ah. Das braucht Vertrauen, ne? Jemandem zu gehören. Es geht nur durch Nähe, nur durch Vertrauen. Es geht gar nicht anders. Du kannst auch alle meine Bücher lesen und alles wissen und dann völlig verwirrt sein. noch verwirrter als du schon bist. Es geht alles um die Nähe. Kommt her zu mir, kommt. Ich will, dass er betet. Jesus sagt, ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien. Bei ihm sein. Als er seine Jünger berief, die 12, war das Erste, was es hieß, er berief die 12, damit sie bei ihm seien und dass er sie sende. Wir wollen oft erst gesandt werden und ohne ihn zu kennen. Arbeit. Mission. Hallo? Aber unsere Mission wird den Menschen nicht Gott bringen können, sondern bringt ihn in uns. Und wenn wir nicht vertraut sind mit Gott, wenn wir ihm nicht nahe sind, was soll aus dieser Mission, was soll dabei rauskommen? Es wird nicht funktionieren. So, also sehr wichtig, es gibt hier eine wunderbare Bibelstelle, ich lese euch die auch mal vor, wenn ich sie denn finde. Ich habe das alles gar nicht mehr aufgeschrieben, ich spreche so aus dem Herzen heraus über den wichtigen Schlüssel. Das ist ja hier in Psalm 8, über den Menschen wird geredet. Psalm 8, ab Vers 4. Wenn ich anschaue deine Himmel und deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Wörtlich steht da Elohim. Ist eigentlich ein Begriff für Gott. Ne? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Wie ist das möglich? Indem wir ihm nahe sind. Sind wir ihm sehr ähnlich. Ne? Wir sind nicht er, aber wir sind wie er. Wir sind im Kleinen, was er im Großen ist. Ne? Wir machen das im gleichen Geist. Wie wirst du des Geistes Gottes teilhaftig? Durch Nähe. Wenn du jemand ganz nah bist, dann spürst du, wie der ist, wie der denkt, wie der fühlt, wie der tickt. So, du merkst so, wie sein Wesen ist. Und wenn du ihm nicht nahe bist, weißt du das nicht. Du hast nur Flausen im Kopf darüber, ja? Oder Berichte von anderen. Du bist wie ein Waisenkind, aber nicht wie ein Kind. Ein Kind kannst du nur sein durch
Nähe.
Nähe.
Amen.
Ja. Wie kann man denn ein Kind sein ohne Nähe? Das Kind lebt ja von Nähe. Das Kind ist durch Nähe ein Kind. Ist keine Nähe da, ist es kein Kind. Ist es ein Waisenkind. Ein Waisenkind muss sich um sich selbst kümmern. Da ist ja kein Vater, der sich kümmert. Und viele Waisenkinder bauen Waisenkirchen. Und die Gemeinden sind voll von einem weisen Geist. Und man muss alles selber machen. Anstrengend, ne? Ja, was ist der Mensch? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, steht hier aber in der Anmerkung hier Elberfelder Bibel, das hebräische Wort Elohim, sonst in Klammern gleich Gott. Sonst. Ah, hier anscheinend jetzt nicht. Aber sonst schon. Also Elberfelder. Sache klargestellt. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Was erwartest du, wenn du zu Gott kommst in seine Nähe? Herrlichkeit und Pracht? Oder die Standpauke? Das ist nicht das Gleiche, ne? Es heißt in einem anderen Psalm, vor ihm ist Wonne und Lieblichkeiten zu seiner Rechten ewiglich. Hast du Lust auf Wonne? Ja, dann kannst du kommen. Ja, aber ich fürchte mich. Ja, dann bist du noch ein Waisenkind. Dann bist du noch nicht nah genug gekommen, um das zu sehen. Da ist Wonne, die Fülle, Freude. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Und nicht irgendwie, ja, das Gegenteil davon. Ne? Zwang und Druck und du musst und du sollst und wer bist du eigentlich? Und also sowas ist nicht die Frucht des Geistes. Wenn wir Jesus nahe kommen, wenn wir Gott nahe kommen, dann wird sein Geist auf uns übertragen, durch Nähe. Vielleicht hast du dich gefragt, oh Herr, warum erfüllst du mich nicht mit deinem Heiligen Geist? Oder wenn, ist es nach einer Stunde weg. Das ist, weil du nicht nah genug bist. Je näher du bist, desto länger hält das. Ja, das ist einfach. Ich habe früher von der Nähe von Gott aber nur sehr wenig ausgehalten. Ein paar Minuten. Dann war ich raus. Dann war mir das zu viel. Weil ich war dem so entwöhnt. Ne? Stell mal vor, so ein Waisenkind. Irgendwo, hier gibt es so Filme, so ein Kind, irgendwo verloren. Hat irgendwie überlebt, ne? Und kommt dann zurück. Und das braucht. Ne? Oder das ist das Buch hier, Nicht über Räubers. Kennt ihr das? Nicht über Räubers, ja, dieses Kinderbuch? Wo der Sohn des Königs da unter die Räuber gefallen war und dann nachher wieder zurückkehrt und die silbernen Löffel stiehlt und man ihm klar machen muss, die gehören alle dir, du musst die nicht stehlen. Ja, und das ist das. Ne? Wir wissen das nicht mehr, wer wir sind. Und wir wissen nicht mehr hier, dass wir eigentlich hier mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt sind. Und der Teufel wird es uns nicht sagen. Ne? Der wird uns das nicht sagen.
Auf keinen Fall.
Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du wen? Wen? Den Menschen, den Menschen. Bist du zufällig ein Mensch?
Nein.
Du bist der Kandidat. Du hast die Qualifikation schon erfüllt. Du bist ein Mensch.
Das ist der Preis.
Das ist dein Preis. Herrlichkeit und Pracht. Willst du?
Amen.
Warum fällt die Antwort so verhalten aus? Weil unsere Seele, die eine Waisenkinderseele ist, sich fragt, wo ist der Haken? Die Sache mit dem Haken. Ja. Ist auch so ein Lieblingsding vom Teufel. Die Sache mit dem Haken. Es muss immer einen Haken geben. Nein. Hier gibt es keinen Haken. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Aha, hast du das gewusst? Hast du dich gefragt, wozu du berufen bist? Ja, schon. Mein ganzes Leben lang. Aber Psalm 8 habe ich nie gelesen. Ja, da steht es, ne? Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Als der Mensch geschaffen wurde, was hat Gott gesagt? Du sollst herrschen. Aha. Ja, aber ich bin doch so beherrscht. Alles scheint mich zu beherrschen und ich scheine das Opfer zu sein von allem. Ist das teuflisch oder ist das teuflisch? Das ist teuflisch. Also ich meine, es wäre ersteres. Ja, genau. Also das ist genau falsch rum, ne? Ein Mensch ist nur ein Mensch, wenn er in seinem Leben herrscht und nicht beherrscht wird. Was haltet ihr davon? Ist das gut?
Prima.
Oder ist das gut? Du sollst in deinem Leben nicht irgendwie da am Boden liegen und alle laufen über dich hinweg und du bist hier in der Schuldenfalle und du bist in tausend anderen Fallen und irgendwie musst du sehen, dass du nicht vorzeitig ins Gras beißt. Das ist überhaupt nicht unsere Position. Der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Unsere Schulen bringen Menschen das nicht mehr bei. Leider. Ganz verkehrt. Ganz verkehrt. Die bringen uns bei, wie wir beherrscht werden. Von den Experten, an die wir alles abgeben. Unsere gesamte Freiheit. Ja. Sehr wichtig. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Die herrschen. Wie herrschen? Ja, so wie Gott herrscht. Wie herrscht denn Gott? Er herrscht in einer Art und Weise, die ein Paradies schafft. Lust auf Paradies? Jemand zufällig?
Ja.
Auch! Ihr werdet immer wacher, obwohl es Freitagabend ist. Es freut mich doch. Also das ist wichtig. Wir sind geschaffen, um ein Paradies zu schaffen.
Amen.
Das Paradies ist etwas, das ist nie fertig. Das wird immer weiter entfaltet. Wie ein Wald, der immer weiter wächst. Wie ein Garten, der sich immer weiter ausdehnt. Und der kultiviert wird. Und der überfließend ist von Gemeinden, von Leben. Das Schlüsselwort ist Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben.
Aha.
Das Leben selbst kommt, um zu herrschen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Alle, das ist ziemlich viel. Wie viel bleibt denn da für den Teufel übrig? Und für deine Schulden? Und für deine Probleme. Die kriegen alle die Macht, die du ihnen gibst. Denn du bist der Herrscher. Nur, dass du es nicht weißt.
Na toll.
Und weil du es nicht weißt, überlässt du die Herrschaft den Umständen. Und du sagst, da kann ich nichts machen. Und der Teufel sagt, genau, das hast du richtig gesagt. Du kannst gar nichts machen. Braver Mensch. Ja. Und der Heilige Geist sagt, du kannst alles machen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Aha. Was ist Glauben? Zum ersten Vertrauen. Ne? Vertrauen. Vertrauen. Du bist gemacht, um zu herrschen. Über deine Welt, nicht über meine, mache ich, über deine. Du sitzt hier als ein Vertreter deiner Welt, oder? Deine Welt kenne ich nicht, du kennst meine Welt nicht, aber deine Welt ist eine ganze Welt. Meine Welt ist auch eine ganze Welt. Meine Ehe, meine Arbeit, meine Beziehungen, mein Umfeld, alles, es ist meine Welt. Und jeder hier ist Vertreter einer Welt, Botschafter deiner Welt bist du. Du bist der Chef. Du hast das Sagen. Wenn es nach Gott geht, ja. Wenn es nach dem Teufel geht, bist du das Opfer. Bist du ein Nix. Und eigentlich lebt das Böse davon, dass du nicht weißt, wer du bist und ihm das Feld überlässt. So läuft der Deal des Bösen. Das Böse hat ja gar keine Macht. Alle Macht ist ja schon Jesus gegeben. Alle Macht im Himmel und auf der Erde gehört ihm. Aber er hat dir als Mensch einige Macht abgegeben, oder? Psalm 8. Ja. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wie viel?
Alles.
Ja, aber die Schulden und die Bank und die Regierung und die hier steht alles. Ich meine, ich kann nicht dafür. Ne? Es ist so extrem. Es ist, geht um alles oder nichts, oder? Mir ist gegeben alle Macht, sagt Jesus. Ja Mann, das ist aber extrem, sowas zu behaupten. Aber er sagt es alle. Er sagt doch, alle Dinge müssen dir zum Guten dienen. Wie viele?
Alle.
Ja, aber das kann ja, also, ich meine, ja, ich bin schon gläubig, aber ich glaube das aber eigentlich nicht. Ne? Ich meine, ich gehe schon in die Kirche, aber sowas. Wir sind eben Waisenkinder. Ne? Wir sind ihm nicht nah genug gekommen. Wir teilen nicht seine Sicht der Dinge. Seinen Glauben. Wir haben unseren eigenen entwickelt. Sehr kompliziert. Können nur Theologen verstehen. Du sowieso nicht. Brauchst gar nicht erst zu versuchen. Sitze, zahl deinen Zehnten, lass dein Leben ausbeuten von jedem Parasiten, den es in der sichtbaren, unsichtbaren Welt gibt. Und dann ist gut. Das Böse ist parasitär. Das Böse ist parasitär. Es lebt von deiner Macht, nicht von seiner. Es hat gar keinen. Es lebt von der Macht, die du ihm abgibst. Und wenn du ein Problem hast und du drehst dich um dieses Problem mit deiner ganzen Energie, weißt du, wohin deine Energie wandert?
Ins Problem.
Ins Problem. Meinst du, davon wird es kleiner? Ja, also in der Logik nach würde ich auch sagen, das fühlt sich dann doch wohl sehr wichtig. Ich bin ein wichtiges Problem. Ein Mensch, der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Pracht, der unter seinen Füßen alle Werke Gottes hat, dieser findet mich sehr wichtig und beugt seine Knie vor mir und nennt mich ein großes Problem.
Welche Ehre, hä?
Welche Ehre, welche Ehre geben wir den Problemen.
Wow.
Und dann gehen wir, betet für mich, mein großes Problem. Betet, gebt mir auch noch eure Kraft. Gebt mir Hilfe noch. Und dann wird noch gebetet und noch mehr Energie in das Problem. Denn alle beten und haben das Problem vor Augen, nicht Gott. Oh. Und dann wird viel gebetet und das Ding wird immer schlimmer. Und alle sind entmutigt. Wir haben gebetet. Schon 10 Mal ist schlimmer geworden. Es muss an Gott liegen. Seine Wege sind unergründlich. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, warum er nicht hört. Ja, und der ganze Himmel schüttelt den Kopf und denkt sich, wie blöd kann man sein? Ich sag's mal so, ganz deutsch. Ne? Wie blöd kann man sein? Ne? Ja, wir können. Ja. Und so ist das, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Wir müssen ihn anschauen, sonst können wir nicht die sein, die wir sind. Amen?
Amen.
Wir müssen sein Angesicht suchen. Ja? Das ist wichtig. Wir müssen sein Angesicht suchen. Wer es sucht, wird es auch finden. Ja? Gott will sich finden lassen. Und es braucht. Und er hat einen hohen Preis bezahlt, um die Sünde aus dem Weg zu räumen. Damit du kommen kannst, ganz nah, damit sein Hauch in dein Gesicht kommt. Wie wurde der Mensch denn lebendig? Durch seinen Hauch. Er wurde beatmet. Vielleicht musst du auch beatmet werden. Und dann wirst du wieder auferstehen. Dann wirst du wieder lebendig. Ja? So sein Atem, es ist so nah. Ne? Wir sehen das am verlorenen Sohn im Gleichnis, so bekannt das Gleichnis. Ne? Und wenn du jetzt dir überlegst, in diesem Gleichnis, der Vater kam dem verlorenen Sohn sehr nah. Er lief ihm entgegen. So, er hatte sich das Sprüchelchen schon zurechtgelegt, der verlorene Sohn. Ne? Ich bin ja jetzt also nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Also das ist ganz typisch wie in der Kirche. Ich bin nicht würdig. Also dieses Nicht-Würdig-Sein scheint auch sehr wichtig zu sein. Da wird viel Energie reingesteckt, dass wir nicht würdig sind. Würde man mal die Energie reinstecken, dass wir würdig sind, wir wären weiter. Das kann ich euch sagen. Nein, es muss in die Unwürde. Das ist ein großes Thema. Ich bin so unwürdig. Ja, natürlich. Ja. Okay, also der sagte auch, ich bin so schrecklich unwürdig und ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Ich will dein Knecht sein. Ich will einer deiner Arbeiter sein. Ein Arbeiter für Gott. Ich arbeite für den Herrn. Das werde ich tun. Ja. Der Vater wollte gar keinen Arbeiter. Ja, Problem, ne? Jetzt wollen wir für Gott arbeiten und Gott sagt, ja, ich will auch keinen Arbeiter. Ja, wie jetzt? Ich hätte gerne einen Sohn. Arbeiter habe ich schon. Ja, das ist ein Konflikt, ne? Das ist wirklich ein Konflikt. Ne? Jetzt hat er sich das Sprüchelchen zurechtgesagt. Der Vater läuft ihm entgegen, um ihn daran zu hindern, zu reden. Ich glaube, der lief ihm ja nicht nur entgegen, er fiel ihm auch um den Hals. Wahrscheinlich gerade, wo er anfangen wollte, seine salbungsvollen Worte zu sagen, dass er so unwürdig ist, fiel ihm der Vater um den Hals und küsste ihn zärtlich. Oh Mann, so viel zur Unwürde. Also der Vater läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, nicht um ihn zu würgen, und küsst ihn zärtlich. Für wen steht die Geschichte in der Bibel?
Für uns.
Für uns? Ja, warum? Wir haben wir. Sehr wichtig, das steht da, weil das unsere Geschichte ist. Es ist unsere Geschichte. Und wir brauchen es auch, dass der Vater uns entgegenkommt. Dass die Nähe wiederhergestellt wird. Dass uns um den Hals gefallen. Wir können keine Söhne Gottes werden, ohne das auch zu erleben. Wie denn? Wir bleiben verlorene Christen. Wenn wir das nicht auch erleben, ja, dass Gott uns so nahe kommt, dass wir geküsst werden, dass wir... Und es geht ja immer weiter. Jetzt nimmt er den Jungen und bringt ihn in das Haus. Aber in dem Haus war auch nichts zu arbeiten. War schon fertig. Kommt in sein Zimmer, so wie es verlassen wurde. Alles noch so, alles ist fertig. Noch. Dann kriegt er den Ring, dann kriegt er das Kleid, er kriegt die Schuhe. Was der sich alles gefallen lassen muss für Geschenke. Obwohl er so unwürdig ist. Oh, das ist nicht leicht. Ich sag euch, das anzunehmen, es ist gar nicht so einfach. Ne? Weil in dir drin sagt alles, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Wieso wird mir das, wieso kriege ich das, wieso kriege ich diese Geschenke? Und dann noch so große Geschenke. Ich meine, der Ring, die Autorität, ne? Der Mensch ist ja geschaffen, um zu herrschen. Nur zur Erinnerung, du bist ein Mensch. Du bist geschaffen, um zu herrschen, in deiner Welt, in seinem Namen. Um aus deiner Welt ein Paradies zu machen. Dafür bist du als Mensch geschaffen in deiner Welt, von Gott, mit ihm zusammen. Mach mit ihm zusammen ein Paradies aus deinem Leben. Das ist der Auftrag. Darum geht es. Geht nur durch Nähe. Jetzt kann der Junge also gar nichts tun. Das Haus ist fertig, er kriegt alles geschenkt, er kann für nichts arbeiten. Dann wird auch noch das beste Viech geschlachtet. Und das Einzige, was er tun darf, ist, lasst uns fröhlich sein. Oh. Jetzt müssen wir auch noch fröhlich sein. Wie geht denn das? Ja, wir tun einfach so. Also. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Worum geht es also? Um das Leben. Du sollst leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist in den Evangelien total zentral. Ne? Kommt her zu mir, kommt. Ne? Und es werden Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen. Das sagt er von dem Geist, den die empfangen werden, die an ihn glauben. So, es geht immer um das Leben. Der Heilige Geist kommt nicht, um dir einfach nur Gaben zu geben, damit du dich nicht mehr so minderwertig fühlst, sondern damit du deinen Auftrag erfüllst, in deinem Leben und in deiner Welt zu herrschen. Und zwar in einer Art und Weise, die das Leben mehrt, die das Leben segnet, die das Leben voranbringt. Der Teufel will das töten. Der Teufel ist der Dieb und er möchte töten und würgen und umbringen und so weiter. Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um euch Leben zu geben. Könntest du ein bisschen lebendiger sein? Ja? Er, einer. Gut, ich meine, ihr müsst ja nicht, ne? Ihr müsst ja nicht. Ihr seid ganz frei darin. Könnt auch weiter euren Problemen dienen. Freuen die sich. Und vermehren sich. Es heißt, tötet die Drachen, solange sie jung sind. Das ist ein kluger Rat. Du musst nicht warten, bis sie groß sind. Warum lassen wir so viele Krisen und Probleme so groß werden? Weil wir nicht über uns denken, dass wir was zu sagen haben. Das ist das ganze Problem. Wir haben aber was zu sagen. Ist nämlich unser Leben. Wem gehört dein Leben? Wem gehört es? Es gehört doch dir. Es ist doch dir gegeben, ist doch deins. Wer entscheidet über dein Leben? was da drin passiert, wie das läuft. Du entscheidest das. Und es wäre gut, du würdest die Verantwortung auch wieder zurücknehmen zu dir und sagen, okay, ab heute ist mein Leben meine Verantwortung. Und welchen Problemen ich wie viel Macht gebe, das liegt bei mir. Ich weiß, das sagt sich so einfach und witzig und es ist nicht so einfach. Aber es geht nicht anders. Ja. Es geht gar nicht anders. Ich hab das manchmal erlebt, ihr vielleicht auch schon mal. Es war jemand im Gebetskreis, schreckliche Krankheit, schreckliches Problem. Alle sind von dieser Krankheit und diesem Problem, was jetzt geschildert wurde, völlig geschockt. Ne? Also das Ding hat schon die Herrschaft. Das Ding hat schon die Kontrolle über den ganzen Gebetskreis gewonnen. Mit dem kleinen Bericht, wie schrecklich alles ist. So. Jetzt geht das Gebet los. Und ich dachte mir, oh Gott, was soll man nur beten? Was soll man nur beten für diese Sache? Was soll man nur beten? Und dann brach Gelächter aus. Alle wollten beten und fingen an zu lachen. Peinlich, super peinlich. Das war ein ernstes Anliegen, es war sowas von todernst. Und alle fingen an zu lachen. Und je ernster man sein wollte und je jetzt mal wirklich beten wollte, umso schlimmer wurde es. Und es wurde gelacht und gelacht und gelacht und gelacht und gelacht und gelacht. Und ich dachte am Ende, nee, das ist Gottes Trick. Weil am Ende war das Problem nicht mehr
aktuell.
Es war nicht mehr in Kontrolle, es war nicht mehr Gott, es war nicht mehr mächtig. Es war sowas von niedergelacht. Es war sowas von niedergelacht. Und ich dachte mir, ja, das ist es auch. Das ist es. Wir hätten nur falsch gebetet. Durch und durch, komplett von A bis Z hätten wir nur falsch gebetet. Inspiriert von der Krise. Ja, und so haben wir eben gelacht. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Da dachte ich mir, ja, diese Salbung von Lachen gibt es wirklich. Und die hat sehr gute Wirkungen. Also man kann diese Umstände auslachen. Gott sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Er gibt ihnen überhaupt keine Macht. Das hätten die gern. Aber er gibt sie ihnen nicht. Er lacht. Das ist so eine paradoxe Handlung. Jesus sagt, wenn die euch verfolgen, was sollen wir tun? Und wenn die falsches Zeugnis über euch reden und wenn die alles, was sollen wir dann tun?
Freuen.
Wir sollen uns freuen? Dann freu dich doch. Wie jetzt? Dann freu dich doch. Und wir begreifen nicht, wie klug das ist. Deine normale Reaktion ist Furcht. Furcht, Furcht, Furcht. Du beugst deine Knie vor dem Problem. Du knickst ein. Du gibst ihm die Macht. Und jetzt sagt Jesus, freu dich doch. Ich sage dir, deine Probleme können es schwer ertragen, wenn du es wagst, dich zu freuen. Das ist nicht, wie sie es haben wollen. Das ist eine Anti-Handlung. Das ist eine, so paradox ist das, widersinnig. Ne? Sie machen dich fertig und du freust dich noch mehr. Das halten die nicht lange aus. Kann ich dir versprechen. Das halten die gar nicht lange aus. Wenn du nicht mitmachst. Wenn du einfach nicht mitspielst. So wie sonst immer. Du warst so gut trainiert. Du warst so gut konditioniert. Du warst ein gutes Nutztier. Und jetzt machst du nicht mehr mit. Ja. Dann brauchst du wohl noch mehr Probleme. Und das ist genau wie es läuft. Wenn du es wagst, deinen Problemen die Stirn zu bieten und zu sagen, ich werde euch nicht mehr gehorchen, dann drehen die auf. Die geraten in Panik. In Wahrheit geraten die in Panik. Und dann drehen die nochmal richtig auf. Ne? Ja, dann, das wollen wir dir jetzt zeigen, wer hier der Chef ist. Ne? Das wollen wir dir jetzt mal zeigen. Und dann bricht die Hölle los. Wenn du wagst, dein eigenes Leben für dich in Anspruch zu nehmen, die ganze Matrix gerät aus den Fugen. Also da bricht ein Krieg gegen dich los. Wenn du dein Leben für dich haben willst, wo kommen wir dahin? Geht ja gar nicht. Aber in Wahrheit haben die Probleme und hat der Teufel gar keine Macht. Immer nur die du ihm gibst. Und wenn du ihn aushungerst, indem du es ihm nicht gibst, wird er schwächer und schwächer und schwächer, bis er weg ist. Und es ist eine ganz andere Strategie, als im Gebet dagegen zu kämpfen wie verrückt. Und dann wieder Energie reinzustecken, wieder Energie reinzustecken. Ne? Sondern ich hungere es durch Nichtbeachtung aus. Der Teufel kommt und wie Luther gesagt hat, ach du bist es nur. Hat sich umgedreht und weitergeschlafen. Ach du bist es nur. So gut, so gut. Ne? Ja, das ist ein Schlüssel, wie das Böse funktioniert. Das Böse holt seine Kraft von dir. Es holt sie von den Menschen, denn den Menschen ist die Macht gegeben. Es ist uns gegeben, dass wir herrschen, dass wir die Autorität haben, dass wir unsere Welt verwandeln in ein Paradies.
Amen.
Dass wir bestimmen, wie unser Tag aussehen soll, nicht die Umstände. Wir. Wie soll dein Tag morgen aussehen? Hat Kim Schorndorf gepredigt. Dass du das doch bitteschön dir hinter alle Ohren schreibst, die du hast. Dass du sagst, wie es sein soll. Und wenn du das tust, wirst du sehen, es funktioniert. Sofort funktioniert es. Es wird besser, sofort. Aber der Teufel kommt und möchte, dass du das ganz schnell wieder vergisst. Ist ja logisch, ne? Dass du das in dein Notizbuch geschrieben hast und ja, du guckst dann eigentlich nie wieder da rein. Ne? Und dann vergisst du das schnell wieder. Und du tust das nicht, was du tun sollst, nämlich herrschen. Du sollst herrschen. Gott segnete den Menschen. Er segnete ihn und sprach, du sollst herrschen. Du bist ein Gesegneter. Hast du das gewusst?
Amen.
Das war das Erste, was Gott getan hat. Es segnete den Menschen. Es gibt diesen Segensspruch, den Segen Aarons. Wie ist das? Der Herr hebe sein
Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir.
Er lasse sein
Angesicht
leuchten. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir.
Sei dir gnädig.
Und sei dir gnädig. Wo ist der Segen? In seinem
Angesicht,
das über dir
leuchtet.
Böse schaut. Das über dir leuchtet. Wenn du in ein leuchtendes Gesicht schaust, das dich anstrahlt, was wird deine Reaktion sein?
Leuchten.
Du strahlst zurück, genau. Du gehst in Resonanz. Du gehst in Resonanz zu diesem Strahlen und zu diesem Gesicht. Und du reagierst darauf. Ne? Und so funktioniert das mit dem Segen. Ne? Der Herr segne dich. Er lasse sein Angesicht leuchten. Gebe dir Frieden. Frieden. Wir finden Frieden nur in seinem Angesicht. Das ist so. Wir finden auf keinem anderen Weg Frieden. Wenn du auch alle deine Angelegenheiten geordnet hast, hast du immer noch keinen Frieden. Der Friede ist in seinem Angesicht. Und wenn du ihm nahe kommst, und darum geht es alles, komme ihm nahe, so nah es nur geht, dann wird dieses Licht und dieses Leuchten von ihm auf dich übergehen. Und dann strahlst auch du. Und alle deine Kollegen werden sagen, wieso strahlst du so? Und du sagst, was, ich strahle? Kann doch gar nicht sein. Ich meine, ich habe doch bisher nicht gestrahlt. Ja, aber jetzt strahlst du. Und es ist wahr. Kommst du Gott näher, werden es alle merken. Du wirst auffällig. Oh, ich werde so unauffällig sein. Das geht aber nicht. Also wenn du ihm nahe kommst, wirst du wieder ein richtiger Mensch, so wie es gedacht ist. Du wirst anfangen zu herrschen. Du wirst anfangen, das Paradies zu bilden. Du wirst strahlen. Du wirst Energie haben. Und die anderen sind alle ausgelutscht. Von dem parasitären Bösen, das davon lebt, dass die anderen ihre Kraft dem Bösen auch geben. Das ist wichtig. Haben wir dieses Geheimnis begriffen, ja? Das Böse lebt von deinem Gehorsam. Es lebt davon, dass du mitmachst. Es lebt davon, dass du gehorchst, dass du drückend beugst und sagst, steig auf mich und reite mich.
Schweinchen.
Es ist sehr furchtbar. Es ist sehr furchtbar. Und wenn du das aufhörst, dann bricht die Hölle los, um dich zurückzukorrigieren wieder, ne, ins Kollektiv der Sklaven. Und wenn du trotzdem dich weigerst, dann bricht die Kontrolle des Bösen über dir zusammen. Und du wirst frei. Du wirst frei. Jemand Lust auf Freiheit?
Amen.
Ja, aber so geht es. So geht es. Also der Schlüssel, Nähe, 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 komm ihm nahe. Nimm das als deine wichtigste Aufgabe an. Über dein Leben zu herrschen, das erste ist, komm ihm nahe. Noch näher. Immer noch näher. Bis du den Kuss erlebst. Bis du die Umarmung erlebst. Bis du den Ring und die Schuhe und das Kleid, bis du das alles selber erlebst. Es steht nämlich geschrieben für dich. Alles steht geschrieben für dich. Für wen denn sonst? Und wenn du das erlebst, dann verwandelst du dich. Du wirst verwandelt in seine Art, in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Ja, bisher ist dein Leben vielleicht von einer Krise zur anderen. So, aber es soll eigentlich von einer Herrlichkeit zu anderen gehen. Ne?
Amen.
Und das ist ohne weiteres möglich, wenn du nur kommst. Bis du ihn siehst. Und wenn du ihn siehst, dann geht es los. Es ist keine Sache der Arbeit, keine Sache der Ausbildung. Ja. Sondern der Nähe. Kommst du ihm nah, wird alles wie von alleine passieren. Und dann wird das Böse zurückweichen und das Böse wird in deinem Leben durch Nichtbeachtung verhungern. Die Bibel sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich fürchten
und traurig sein.
Und traurig sein, wie alle anderen Tage auch, schon davor. Sondern hier ist eine Willenserklärung, seht ihr das? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nicht das Böse hat den Tag gemacht und nicht die Umstände und nicht die Krisen und nicht die Schulden und nicht meine Familie im Chaos, sondern Gott hat diesen Tag gemacht und ich will mich freuen.
Auch über die Schulden.
Und wenn ich auch über meine Familie reden wollte, würde ich sagen, auch meine Familie soll sich heute freuen. Also wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sagen, meine Familie soll sich heute freuen. Und dann sollst du mal sehen, was passiert. Das ist nämlich deine Familie. Alle Teufel. Die hat gesagt, sie soll sich freuen. Das ist ja gar nicht nach unseren Vorstellungen. Und so, genauso naiv funktioniert es. Du sagst, was du willst. Und das müssen nicht hochkomplizierte theologische Sachen sein. Du kannst sagen, dieser Tag soll Spaß machen. Dieser Tag soll lustig sein. Dieser Tag soll schön sein. Kann man das nicht mal sagen?
Doch.
Ja, warum tun wir es nicht? Na, wir tun es einfach nicht. Und sagen, der Herr soll es tun. Der Herr soll es, der Herr, der Herr, der Herr. Und der Herr sagt, nee, du, geht immer hin und her. Nein, der Herr, klingt auch so fromm. Ne? Und der Herr sagt, nein, du. Geht, so. Viele schieben all ihre eigene Verantwortung auf den Herrn. Aber dem Menschen ist es gegeben zu herrschen. Bist du ein Mensch, herrsche. Tu es, mach es. Nimm es dir vor. Fang klein an. Und dann wirst du sehen, es funktioniert. Es funktioniert sofort. Es wird morgen funktionieren, wenn du es morgen früh tust. Es wird sofort Wirkung haben. Sofort. Der Teufel sagt, ach, da kannst du lange drauf warten. Das wird in Monaten, wenn überhaupt, wird es vielleicht besser werden. Also eigentlich kannst du es auch gleich lassen. Ich meine, auch die Energie hast du gar nicht. Die habe ich dir ja schon gestohlen. Genau. Aber du hast ja auch noch die Energie zu jammern.
Ist ja Energie da.
Ist ja Energie offenbar da. Ne? Jetzt tust du, anstatt die Energie in den Jammer zu stecken, steckst du die Energie in das Gute wollen. Das Gute, Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Ist es nicht auch dein Wille?
Amen.
Bist du dir mit Gott nicht eigentlich total einig? Willst du nicht auch das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene?
Amen.
Ja, natürlich. Wenn du ein Mensch bist, dann willst du das. Weil du bist ja wie er. Du bist ja in seinem Bild geschaffen. Nun sag es auch, dass du es willst. Alles geht damit los. Sag es. Sag über deine Dinge, wie sie sein sollen. Und ihr werdet sehen, große, große Wunder geschehen. Ja, jetzt habe ich euch zugetextet mit vielen Punkten, aber in Wahrheit sind es wenige Punkte. Paradies, alles im Anfang. Schaut in den Anfang. Da steht, was der Mensch ist. Ein Gesegneter, geschaffen, um zu herrschen. Ins Paradies zu bringen. Das ist so einfach. Dafür bist du da. Daran hat sich gar nichts geändert. Nichts hat sich an diesem Plan geändert. Nichts. Jesus hat das Problem der Sünde, der Zertrennung von Gott aus dem Weg geräumt und gesagt, ich bin der Zweite. Adam, wo der Erste vermasselt hat, machen wir jetzt weiter. Das ist der zweite Adam. Da, wo der Erste abgebrochen hat, jetzt geht es mit dem Zweiten weiter. Das alte Programm geht weiter. Geht in alle Welt und
verkündigt
das Evangelium, die gute Nachricht. Aller Kreatur.
Ja, wie Kreatur?
Ja, die Kreatur gehört zur Schöpfung wohl dazu. Ne? Geht hin, segnet. Ne? Heilt die Kranken, treibt die Dämonen. Also das ist doch Segen, das dient doch dem Leben. Wenn ihr etwas Giftiges trinkt, es soll euch nicht schaden. Ja? Das Gift lähmt das Leben und dich soll es nicht lähmen. So, und wenn du, und die Schlangen und Skorpione kannst du aufheben, das soll dir alles nicht schaden, ja, sondern das sind alles Symptome des Todes, dieses Schlangen und Skorpione und das Giftige und die bösen Worte vor allem. Und der Herr sagt, ich gebe dir neue Worte. Sprich eine neue Sprache. Schluss mit Babel. Schluss mit der Verwirrung. Ich gebe dir neue Worte. Ein neues Lied in deinen Mund. Neue Worte. Worte voller Segen, voller Kraft, voller Güte. Naja, aber ich weiß ja nicht, ob diese Sprachenrede ist vielleicht auch vom Teufel. Ja, ja, ja. Hat Jesus aber nicht gesagt. Wenn wir Jesus nahe sind, werden wir wohl keine Worte vom Teufel in den Mund kriegen, oder? Wenn der Vater dich im Arm hat, also hallo, ich glaube nicht, dass da noch der Teufel daneben sitzt und dir noch einflüstert, was du für einen Scheiß reden sollst. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht denkbar. In seiner Nähe ist das nicht, in seiner Nähe kann das nicht. Ja? Gut, was bedeutet das dann für unsere Gemeinden? Na, unsere Gemeinden müssten Häuser der Nähe werden. Nähe, Nähe, es geht alles um Nähe. Ne? Aber was die Nähe dann mit uns macht, ist nicht kontrollierbar. Das heißt, die Gemeinde von morgen muss die Kontrolle fallen lassen. So einfach ist das. Ist aber nicht einfach. Aber na, die Kontrollgeschichte muss aufhören. Die Gemeinde muss schweben und leben in Vertrauen. Ohne Vertrauen geht das nicht. Das ist ganz eine Sache des Vertrauens. Vertrauen kann man auf einer Bibelschule nicht lernen. Vertrauen braucht Erfahrung und Nähe. So, Amen.